Sie hören SWR 2 aktuell mit Christian Rönnspieß. Erleichterung in Stuttgart. Winfried Kretschmann will weitermachen als erster und einziger grüner Ministerpräsident in Deutschland. Für die Landtagswahl 2021 will er nochmal als Spitzenkandidat antreten mit der Chance auf eine dritte Amtszeit. Er hat sich ein bisschen Zeit gelassen für die Entscheidung, auch weil er nicht mehr der Jüngste ist. Aber das hat er in seiner Pressekonferenz vor etwa einer Stunde deutlich gemacht. Er hat noch Ziele. In Zeiten des Klimawandels will er das Land Baden-Württemberg durch die Veränderungen führen und Vorbild sein.
Ich bin der Meinung, dass es jeden von uns, jeder Gruppe in der Gesellschaft und auch der Wirtschaft Zumutungen abverlangen wird, die wahrscheinlich größer sind, als die meisten von uns glauben. In der Situation dieser Umbrüche, die natürlich auch viele Besorgnisse auslösen, glaube ich, ist es eine richtige Entscheidung, dass wir sozusagen den Transformationsprozess so gestalten müssen, dass wir zeigen, dass wir es nicht nur müssen, sondern auch können als Hochtechnologieland. Und nur wenn wir zeigen, dass wir Prosperität und diesen Wandel einigermaßen zusammenhalten, dann werden es auch andere Regionen der Welt machen und dem folgen.
Sagt Winfried Kretschmann und plant damit quasi schon für seine dritte Amtszeit. Er hat sich entschieden, für 2021 noch einmal als Spitzenkandidat für die Grünen in Baden-Württemberg bei der Landtagswahl anzutreten, obwohl er sich da lange nicht so sicher war. Einschätzungen dazu von unserem Landespolitik-Korrespondenten live aus Stuttgart am Ende der Sendung. Inneres, Bau und Heimat, das sind die offiziellen Zuständigkeiten des Innenministeriums, seit Horst Seehofer der Chef dieser Bundesbehörde ist. Wie alle anderen Fachminister muss auch er in der Haushaltswoche seinen Etat und seine Pläne vorstellen. Die betreffen natürlich auch den wichtigen Bereich der inneren Sicherheit. Heute Vormittag war Seehofer an der Reihe. Georg Schwarte aus dem Hauptstadtstudio über den Bundesinnenminister und die Debatte über seinen Haushalt.
Da steht er also, Horst Seehofer, seit 1,5 Jahren jetzt Innenminister und Bauminister und ja, Heimatminister auch. Und da ging es auch schon los.
Die Heimat- und Strukturpolitik, wo ja lange immer wieder die Frage gestellt worden ist, was tun die da eigentlich?
Ja, die Frage schien weiter im Raum bei der Haushaltsdebatte über den Etat des Innenressorts. Die Grüne Irene Mihalic beispielsweise hatte da eine Idee, was der Heimatminister tun sollte.
Hören Sie auf, Geflüchtete immer nur als solche Menschen zu betrachten, die unser Land möglichst schnell wieder verlassen sollen. Sie sind doch der Heimatminister, dann schaffen Sie auch die Voraussetzungen dafür, dass es eine gelingende Integration gibt und dass diese Menschen eine Heimat haben.
Da guckte der Heimatminister sparsam. Der hatte zuvor stolz verkündet, Rekordetat, mehr Geld für innere Sicherheit, Migration, Bauen und Wohnen. 15,3 Milliarden, deutlich über 900 Millionen für den Bereich Migration. Die Zahl der Asylanträge übrigens sinke, sagt Seehofer.
Wir liegen mit höchster Wahrscheinlichkeit auch Ende des Jahres weit unter dem Korridor, den wir in der Koalition vereinbart haben, 180 bis 200.000.
Die Zeit der Bearbeitung auch unter 2 Monaten in den Ankerzentren. Aber was sind schon Fakten? Gottfried Curio von der AfD hat auch welche. Seine Fakten: nicht mehr Flüchtlinge brauche es, sie sollten nach Hause gehen.
Was wir brauchen, ist Rückführung. Hunderttausende Syrer sind aus der Türkei schon zurückgekehrt. Der Krieg ist aus.
Da weiß Curio offenbar mehr als die Menschen in Syrien. Und er weiß auch sehr genau, was das für Menschen sind, die da kommen.
Personen archaisch sozialisiert, statistisch überproportional kriminell, meist ohne Ausbildung.
Burkhard Lischka reichte es da. Der SPDler, 10 Jahre im Bundestag, hielt seine letzte Rede heute. Und er kriegte die Krise gewissermaßen.
Wissen Sie, Frau Weidel, Ihre Fraktionsvorsitzende, hat hier gestern an der gleichen Stelle gesagt, wir sind mittendrin in der Krise. Ich muss sagen, wenn ich Sie hier reden höre, sie hat recht, die Mutter aller Krisen sitzt nur hier rechts von mir.
Lischka zeigte nach rechts auf die Mutter aller Krisen, Alice Weidel. Die winkte missbilligend ab. Minuten vorher hatte Minister Seehofer übrigens den Bundesbürgern eine zweite Gefährdungslage für das Land präsentiert.
Das ist die Gefährdungslage durch den Rechtsextremismus und Rechtsterrorismus.
Gefährdungsstufe hoch. Seehofer fordert mehr Stellen bei BKA und Verfassungsschutz im Kampf gegen rechten Terror.
Das sind nicht 10 Planstellen, es sind auch nicht 30, sondern da geht es in die Hunderte.
Was war noch? Der Bauminister Seehofer kündigte an, dem Klimakabinett am 20. September die energetische Gebäudesanierung ans Herz zu legen, und der Innenminister Seehofer, dass er am 23. September auf Malta über eine Neuordnung der Seenotrettung von Flüchtlingen sprechen wird.
Ich denke, wir müssen nicht darüber diskutieren, dass wir Menschen vor dem Ertrinken retten, aber wir wollen ein Regelverfahren, das diese erbärmlichen Zustände der letzten Monate vermeidet.
Die AfD hatte zum Thema Rettung von Menschen vor dem Tod durch Ertrinken naturgemäß ihre eigene Wahrheit.
Schlepper
Papst in Rakete, will ja jetzt auch Klimaflüchtlinge abholen. Klimaflüchtlinge? Was ist denn das? Ich dachte, wir haben hierzulande so schlechtes Klima, dass reihenweise Städte den Klimanotstand ausrufen möchten. Was wollen die denn dann hier?
Was wollen die hier? Niemand antwortete direkt.
Georg Schwarz über den Auftritt des Innenministers bei der Haushaltsdebatte. Operation Yellowhammer oder auf Deutsch Operation Goldammer klingt nach dem Titel für einen Actionfilm oder nach einem Einsatz für ein Spezialkommando, war aber in den vergangenen Monaten der Codename für die Planungen bzw. Erwartungen der britischen Regierung, falls es zu einem harten No-Deal-Brexit kommt. Auf Druck des Parlaments hat die Regierung das entsprechende interne Papier jetzt veröffentlicht. Und was da drin steht, dürfte auch den härtesten Brexiteers nicht gefallen. Denn nach rosiger Zukunft für Großbritannien klingt das erstmal nicht. Imke Köhler in London, geben Sie uns vielleicht erst noch mal einen Überblick über das Szenario, das da skizziert wird.
Ja, es heißt eben, dass es zu Protesten kommen könnte, zu Zusammenstößen mit den Sicherheitskräften, dass dadurch sehr viel Polizei gebunden werden könnte, die sich bemühen muss, für Ruhe und Ordnung zu sorgen. Dann, was jeden Bürger hier betreffen würde, mögliche Engpässe bei Lebensmitteln, besonders bei Frischwaren, aber auch ungleich dramatischer bei Medikamenten. Das könnte dazu kommen, weil die LKW längere Wartezeiten haben am Ärmelkanal, weil es Rückstaus gibt, möglicherweise weil die richtigen Papiere nicht vorliegen, weil es eben auch Kontrollen geben muss. Alles geht nicht mehr so schnell. Dadurch kommen dann die Waren möglicherweise eben auch nicht mehr so zügig und nicht mehr rechtzeitig, gerade bei Frischwaren oder Medikamenten, die gekühlt werden müssen, nach Großbritannien rein. Besondere Problematik dann natürlich auch bei Tiertransporten, wenn es einen Rückstau gibt. Das wird alles aufgezählt und auch denkbare Engpässe bei Kraftstoffen. Und das wiederum hätte natürlich insgesamt dann wieder große Auswirkungen. Insgesamt wird damit gerechnet, dass es über Monate hinaus zu Schwierigkeiten kommt, dass das zu Preissteigerungen führen könnte, die besonders natürlich dann wieder niedrige Einkommen belasten würden und dass das den Schwarzmarkt befördert. Das ist so das große Szenario.
Im Grunde war das aber doch alles schon bekannt. Schon vor Wochen waren nahezu identische Dokumente einer Zeitung zugespielt worden. Warum ist das jetzt nochmal so ein besonderer Aufreger?
Ja, das ist wirklich hochinteressant. Es ist genau wie Sie sagen, die Sunday Times hatte das schon vor einigen Wochen herausgebracht, was jetzt allerdings auch die Möglichkeit gibt, diese Papiere zu vergleichen. Und da fallen eben zwei Dinge auf. Zum einen hatte die Regierung damals behauptet, dass das Papier veraltet sei. Und dass ja seitdem schon sehr viel passiert sei im Rahmen der Vorbereitungen, dass es also so gar nicht mehr kommen würde, wie es im Papier steht. Dann allerdings die Frage, warum wird genau dieses Papier jetzt offiziell veröffentlicht, wenn es veraltet ist? Und zum anderen ist der Titel geändert worden. Damals stand über dem Dokument grundlegendes Szenario. Jetzt steht drüber Worst Case Planning, also Annahmen für den schlimmsten Fall, was nahelegen würde, dass es so schlimm ja sehr wahrscheinlich gar nicht kommt. Und das wiederum weckt den Argwohn der Opposition, die ja ohnehin vermutet, dass die Regierung die möglichen Folgen eines No-Deal-Brexit herunterspielt. Das ist die Gemengelage hier und deswegen sorgt das Papier jetzt für eine solche Brisanz.
Wie sind die Reaktionen im Land, jetzt da jeder schwarz auf weiß sehen kann, was da auf die Menschen zukommen könnte?
Also im Augenblick äußern sich vor allem die Politiker, die jetzt noch vehementer als vorher schon sagen, die Parlamentsschließung muss aufgehoben werden. Die Rufe waren ja gestern schon laut geworden nach diesem schottischen Gerichtsurteil. Da hieß es schon, jetzt muss das Parlament wieder zusammenkommen. Jetzt werden diese Rufe noch lauter und energischer, weil man sagt, es gibt Dinge, über die wir dringend diskutieren müssen. Wir haben Redebedarf. Also Boris Johnson, heb bitte die Parlamentsschließung wieder auf. Aber das will er ja bis dato nicht tun. Möglicherweise nächsten Dienstag, aber das hängt von der Entscheidung des Supreme Court ab.
Boris Johnson hat das Parlament in die Zwangspause geschickt. Ob das rechtens war, darüber muss schlussendlich eben nächste Woche der Supreme Court entscheiden. Sie haben es gerade gesagt. Johnson hat letzte Woche gesagt, er würde lieber tot im Graben liegen, als bei der EU um einen Aufschub zu bitten. Wie sehr setzt ihn das Operation Goldammer Papier jetzt zusätzlich unter Druck?
Es setzt ihn unter Druck, wobei wahrscheinlich weniger inhaltlich, denn wie gesagt, die Inhalte waren ja durch dieses geleakte Papier schon bekannt. aber es ist einfach momentan eine Gemengelage, die ihn sehr unter Druck setzt, weil es jetzt eben auch darum geht, hat er die Queen angelogen, ja oder nein? Und das wäre also ein Unding, wenn er der Queen letzten Endes falsche Motive genannt hat, warum das Parlament geschlossen werden soll. Da sagt eben die Opposition, eigentlich ging es darum, dass du nicht gegrillt werden willst, Boris, dass wir dir nicht auf den Zahn fühlen dürfen, was eben der No-Deal-Brexit wirklich bedeuten würde. Das hast du alles umgehen wollen mit dieser Parlamentsschließung. Das sorgt im Augenblick für eine wirklich sehr schwierige Lage für die Regierung und insofern setzt es Boris Johnson weiter unter Druck. Aber im Augenblick bewegt die Regierung sich nicht und wartet tatsächlich erstmal das Urteil des Supreme Court am Dienstag ab.
Ein No-Deal-Brexit könnte jetzt auch nach offiziellen Regierungsangaben dramatische Auswirkungen haben. Danke Imke Köhler in London. Der Hurricane Dorian war und ist die größte Katastrophe, die die Bahamas je getroffen hat. Ein Wirbelsturm der höchsten Stufe und dann hat er sich auch noch tagelang kaum von der Stelle bewegt. Als er dann weitergezogen ist, hat er eine Trümmerlandschaft hinterlassen. Das Ausmaß der Zerstörung zeigt sich jetzt. Wie viele Menschenleben Dorian gefordert hat, ist immer noch unklar. Der Gesundheitsminister der Bahama rechnet damit, dass die Zahl im negativen Sinne überwältigend sein wird. Und die Hurricane-Saison hat gerade erst angefangen. Anne-Kathrin Mellmann berichtet.
Systematisch durchsuchen Spezialteams die Trümmerberge nach Leichen und werden immer wieder fündig. 11 Tage nachdem Hurricane Dorian auf den nördlich gelegenen Abaco-Inseln eingeschlagen war, haben die Behörden erst 50 Tote registriert. Die Zahl ist ohne Bedeutung, denn die Regierung hat bereits klargemacht, dass es weit mehr Opfer gibt. Eine niederschmetternde, endgültige Zahl erwartet der Gesundheitsminister. Die Suchteams haben noch längst nicht alle verwüsteten Gebiete erreicht. Zu groß ist das Ausmaß der Zerstörung. Die jetzt öffentlich gemachte Vermisstenliste lässt Schlimmes befürchten. Etwa 2500 Menschen würden noch gesucht, so der Sprecher der Katastrophenschutzbehörde Carl Smith.
This list has not yet been checked.
Diese Liste wurde aber noch nicht mit den Namen der Menschen abgeglichen, die in Notunterkünften Zuflucht fanden, oder mit der Zahl der Evakuierungen. Uns ist das Ausmaß der Zerstörung bewusst, aber wir werden trotzdem nicht über Todesopfer spekulieren. Wir verstehen, dass sich die Menschen Sorgen machen. Das tun wir auch. Niemand weiß, wie viele Menschen mit den Flutwellen ins Meer gerissen wurden und nie wieder auftauchen werden. Viele Bewohner zerstörter Elendsviertel waren nirgendwo registrierte haitianische Flüchtlinge. In sozialen Netzwerken kursieren seit Tagen unseriöse Schätzungen. Ein Boulevardblatt behauptete sogar, die Zahl der Opfer liege bei mehreren Tausend. Die großflächige Zerstörung, die Hurricane Dorian angerichtet hat, überfordert die Behörden der kleinen 400.000 Einwohnernation. Sie hat zu wenig Personal und Gerät. Auch viele ihrer Einrichtungen sind zerstört. Nicht einmal Notunterkünfte haben dem Wirbelsturm der höchsten Kategorie standgehalten. Ohne die Hilfe der internationalen Gemeinschaft könnten die Bahamas mit den Herausforderungen nicht fertig werden, so Premierminister Hubert Minnis in einer Fernsehansprache an seine Landsleute.
Wie die karibische Katastrophenmanagementbehörde berichtet, war Dorian seit Beginn der Messungen der stärkste Atlantik-Hurrikan, der je auf Land getroffen ist.
Dorian hat die nördlichen Inseln der Bahamas insgesamt 68 Stunden lang heimgesucht. Die südliche Wand des Auges stand etwa 30 Stunden über Grand Bahama. Große Teile von Abaco sind vernichtet und existieren nicht mehr. 5.500 Überlebende wurden bereits in sichere Gebiete gebracht, etwa in die Hauptstadt Nassau, wo jetzt viele in Zelten ihr Dasein fristen. Andere ziehen es vor, im Katastrophengebiet zu bleiben, auch aus Angst vor Plünderungen. Bis es dort wieder Strom und Wasser gibt, können noch Monate vergehen, warnen die Behörden. Wie schnell die Wiederherstellung dieser Grundversorgung vorangehen kann, hängt auch vom Wetter ab. Noch ist Hurricane-Hauptsaison. Schon hat sich im Süden der Bahamas ein Tiefdruckgebiet mit Tropensturmpotenzial gebildet. Ende der Woche erwartet das National Hurricane Center der USA heftigen Regen und Sturmböen über der Inselgruppe und über Florida.
SWR 2 aktuell. Und wir schauen auf die Wirtschaft ein bisschen früher als gewohnt, damit wir später noch nach Stuttgart schalten können. EZB-Präsident Mario Draghi steht kurz vor dem Ende seiner Amtszeit und könnte heute doch nochmal einen geldpolitischen Meilenstein setzen. Seit dem Morgen tagt die Ratssitzung der Europäischen Zentralbank. Am Ende dürfte eine weitere Lockerung der Geldpolitik stehen. Katja Jansen aus der SWR-Wirtschaftsredaktion, warum sind sich die Beobachter so einig, dass es unter anderem weitere Zinssenkungen geben wird?
Ja, weil schon in den vergangenen Wochen immer mal wieder führende Notenbanker eine Äußerung zum Thema losgelassen haben und eine weitere Lockerung der Geldpolitik haben anklingen lassen. Und das Ganze wäre auch ein durchaus adäquates Mittel, um einen wirtschaftlichen Abschwung in der Eurozone zu verhindern. Wenn die EZB jetzt die Einlagezinsen noch tiefer senkt, also Geld bei ihr parken für Banken noch mehr kostet, dann, so hoffen die Notenbanker, führt das verstärkt zu Investitionen. Und die stützen natürlich die Wirtschaft. Für Sparer, klar, ist das Ganze aber eine schlechte Nachricht.
Auch aus der deutschen Politik kommen Bedenken. Vor allem Unionspolitiker plädieren für einen geldpolitischen Kurswechsel. Mit welcher Begründung?
Da spielen vor allem zwei Punkte eine Rolle. Das sind einmal die Kleinsparer. Hier hält Bundesfinanzminister Olaf Scholz ja gerade eine Prüfung ab, inwieweit Negativzinsen für kleinere private Sparguthaben gesetzlich verboten werden können. Der zweite Punkt, das ist die deutsche Bankenwirtschaft. Einige Geldinstitute sind deutlich angeschlagen. Und ihnen, das ist die Argumentation, drohen ernsthafte Schwierigkeiten bis hin zu möglichen Pleiten, wenn sie immer höhere Negativzinsen zahlen müssen.
Bei der heutigen EZB-Sitzung könnte aber auch eine Erleichterung für die Banken beschlossen werden. Wie sähe die aus?
Da geht es um das Modell Zinsstaffelung. Wenn die Banken ihr Geld bei der EZB einlagern, dann gäbe es bei einer Staffelung bestimmte Freibeträge, bis zu denen gar keine Negativzinsen anfallen. Und auch danach würde die Zinshöhe je nach Sparguthaben gestaffelt. Heißt, wer viel Geld bei der EZB parkt, zahlt auch viel dafür. Man würde den Banken damit aber entgegenkommen. In der Schweiz oder in Japan wird das schon so gemacht. Dort sind die Erfahrungen positiv.
Welche Themen stehen noch auf der Agenda?
Ja, viele rechnen auch mit einem Ausblick auf die generelle Zinsentwicklung bis Mitte kommenden Jahres. Da soll der Leitzins bei 0% oder drunter liegen. Heute könnte eine Aussage dazu kommen, wie es danach weitergeht. Und das Anleihenkaufprogramm könnte auch noch auf dem Tag stehen.
Auch an der Börse sind die Erwartungen an die EZB heute groß. Wie läuft der Tag für den DAX bislang?
Ja, ganz solide. Je nachdem, wie sich Draghi nachher äußert, kann da aber noch eine ordentliche Kursbewegung reinkommen. Aktuell wenig Bewegung im DAX. Er steht bei 12.370 Punkten.
Vielen Dank, Katja Jansen aus der Wirtschaftsredaktion. Nach den Pressetagen ist die IAA in Frankfurt jetzt auch offiziell eröffnet. Das hat, wie fast immer, die Kanzlerin übernommen, denn Deutschland ist immer noch Autoland. In ihrer Eröffnungsrede hat sie unter anderem darüber gesprochen, wie sehr sich die Einstellungen zum Thema Auto und Mobilität gerade verändern.
Also hat die Branche riesige Aufgaben vor sich. Belastend wirkt dazu noch die Thematik der unzulässigen Abschalteinrichtungen, die im Grunde zu einem Vertrauensverlust geführt hat, mitten in einem riesigen Wandel. Und deshalb ist es richtig und wichtig, dass die Automobilindustrie jetzt Verlässlichkeit zeigt, dass sie sich auf die geänderten Bedürfnisse anpasst und das heißt eben ressourcensparend, klimaschonend unterwegs sein können und das alles auf der Grundlage moderner Technologie.
Nach ihrer Rede zur Eröffnung hat Angela Merkel dann ihren traditionellen Rundgang über das Messegelände gemacht. Und da wird auch ihr aufgefallen sein, dass in diesem Jahr auf der internationalen Automobilausstellung andere Fahrzeuge als Autos so viel Raum einnehmen wie noch nie. Das Stichwort ist hier Mikromobilität. SWR-Reporter Michael Herr hat sich das genauer angeschaut.
Mit dem E-Bike über Hindernisse und durch Split. Das geht in diesem Jahr auf der Automesse IAA, auf dem Hindernisparcours auf dem Außengelände. Die Fahrradstrecke auf der Automesse gibt es zwar nicht zum ersten Mal, doch so groß wie in diesem Jahr war sie noch nie, berichtet Vanessa Eisenhauer, die den Parcours betreut.
Der Parcours ist auf jeden Fall größer und er hat viel mehr Hindernisse. Das letzte Mal gab es eine Rampe, die man hochfahren konnte und das war es tatsächlich. Und das letzte Mal hatten wir auch nicht die E-Scooter dabei.
E-Scooter und E-Bikes sind auf der Automesse nicht zu übersehen. Sie sind Fahrzeuge aus dem Bereich der Mikromobilität, eines der Trendthemen bei der diesjährigen IAA. Verschiedene Vorträge und Diskussionen beschäftigen sich damit. Die Frage dahinter, wie können sich Menschen in den Großstädten in Zukunft fortbewegen, ohne dass es zum Verkehrskollaps kommt? Auch etablierte Autohersteller setzen in diesem Zusammenhang auf die kleinen Flitzer, zum Beispiel Daimler. Maximilian Seedorf vom Stuttgarter Autohersteller.
Vor uns steht gerade ein Float-Scooter, das ist ein sogenannter E-Kick-Scooter mit einer integrierten Batterie, der bis zu 20 km/h schnell fahren kann, ausgestattet mit zwei Bremsen und einer Beschleunigungstaste.
Die E-Roller seien vor allem etwas für die letzte Meile.
Wenn ich mit der U-Bahn zum Beispiel zu meinem Zielort fahre, ist es meistens nicht genau dort, wo ich eigentlich hin möchte. Heißt, die letzte Meile, die letzten 1 bis 3 Kilometer mit so einem Asset zurückzulegen, das ist das Ziel des E-Scooters. Ich glaube, das steht in keiner Konkurrenz, weil wenn man sich überlegt, wie voll der städtische Raum schon ist, da entlastet, glaube ich, der E-Scooter eher die Straßen und ist keine Konkurrenz zum Auto.
Keine Konkurrenz also für das Kerngeschäft der Autobauer, sondern eine sinnvolle Ergänzung. Doch ist diese Begeisterung für Mikromobilität nicht ein wenig voreilig? Wäre es für Daimler tatsächlich erstrebenswert, wenn in den Innenstädten anstelle von Autos nur noch E-Bikes unterwegs wären? Branchenkenner Stefan Bratzel ist skeptisch.
Ja, der Verkauf natürlich von kleinen Fahrzeugen bringt weniger Geld in die Kasse als der Verkauf von großen Fahrzeugen, vielleicht sogar SUVs. Und das ist bei den Mikromobilitätsthemen wie E-Bikes oder E-Scooter natürlich genauso der Fall.
Auch wenn mit Mikromobilität weniger Geld zu machen ist, die Ansprüche der Verbraucher ändern sich. Die Hersteller müssen also fast zwangsläufig in den Bereich investieren. Das sieht auch Jörn Eberg so. Sein Arbeitgeber Bosch präsentiert auf der IAA ein E-Bike mit fest in den Rahmen verbautem Akku.
Wir bei Bosch gehen zusätzlich in die Mikromobilität, beispielsweise mit dem E-Bike, das wir hier hinter uns sehen. Aber genauso erwarten wir in Zukunft, es wird eigene PKWs geben, es wird Fahrdienstanbieter geben, es wird Shuttle-Fahrzeuge in der Mobilität geben. Und wir als Bosch gucken natürlich, dass wir in den Bereichen unterwegs sind und das natürlich auch wirtschaftlich gestalten.
Lange wurde spekuliert, jetzt ist es klar. Wir haben es am Anfang der Sendung schon gehört. Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann tritt für eine weitere Amtszeit als Spitzenkandidat der Grünen bei den Landtagswahlen 2021 an. Die Frage hat das Land und den Ministerpräsidenten schon länger beschäftigt. Kretschmann hat sinngemäß gesagt, wenn ich nochmal antrete, dann bin ich 72. Da muss man schon sehr gute Gründe haben, weiterzumachen. Knut Bauer live im Landtagsstudio in Stuttgart. Was hat ihn jetzt doch dazu bewogen, trotz des Alters?
Er spricht von dramatischen Zeiten, in denen sich die Politik und auch Baden-Württemberg befinde. Und das sind große Herausforderungen und die will er angehen. Da will er sich nicht vom Acker machen. Das ist so sinngemäß die zentrale Aussage angesichts dieses Transformationsprozesses in der Automobilindustrie mit diesem gewaltigen Wandel hin zur Elektromobilität. Da sagte Kretschmann auch, das Ganze würde nicht ohne Zumutungen gehen. Und weil er das Ganze nun schon seit 8 Jahren begleitet, will er da auch weitermachen. Und zum Alter, das ist natürlich auch ein ganz wichtiger Punkt. Da hat er letztlich gesagt, davon hat er sich verabschiedet, von dem Gedanken. Entscheidend sei, dass man geistig und körperlich in der Lage ist, dieses Amt auszuführen. Und das sei er, so Kretschmann. Und dann gäbe es noch einen ganz anderen wichtigen Punkt.
Was, glaube ich, in der Tat wichtig ist in dem Alter, ist die Frage, ist man noch neugierig? Ja, wir wissen ja, es ist eine besondere Eigenschaft der menschlichen Gattung, dass sie eben im Unterschied zu anderen Säugetieren bis ins hohe Alter neugierig bleiben kann. Man hat es bei wichtigen Menschenaffengruppen festgestellt, dass die Innovation nur von Jungen kommt.
Und die Alten können es eben auch, und das will Kretschmann jetzt beweisen bei den Menschen.
Verkehrsminister Herrmann hat heute früh im SWR-Tagesgespräch gesagt, dass im Grunde alle Kabinettsmitglieder und natürlich auch viele Grüne Kretschmann gebeten haben, weiterzumachen. Wie groß ist jetzt die Erleichterung?
Die ist riesig, denn man muss ganz ehrlich sagen, die Grünen hatten keinen Plan B. Es ist weit und breit kein Nachfolger für Kretschmann in Sicht. Und der beliebte Ministerpräsident ist auch sowas wie eine Lebensversicherung für die Grünen bei der nächsten Landtagswahl, weil kein anderer Ministerpräsident in Deutschland hat so hohe Beliebtheitswerte. 73% der Baden-Württemberger sagen, sie seien mit Kretschmann und seiner Politik zufrieden. Und dagegen jetzt anzugehen, ist für die CDU natürlich ungemein schwierig.
Vielen Dank. Knut Bauer aus dem Landtagsstudio des SWR in Stuttgart.